Am nächsten Morgen war Hanna tot. Sie hatte sich bei Tagesanbruch erhängt. Als ich kam, wurde ich zur Leiterin gebracht. Erstmals sah ich sie, eine kleine, dünne Frau mit dunkelblonden Haaren und Brille. Sie wirkte unscheinbar, bis sie zu reden begann. Mit Kraft und Wärme und strengem Blick und energischen Bewegungen der Hände und Arme. Sie fragte mich nach dem Telefongespräch vom letzten Abend und der Begegnung vor einer Woche, ob ich etwas geahnt, gefürchtet hätte. Ich verneinte. Es hatte auch keine Ahnung oder Befürchtung gegeben, die ich verdrängt hatte. »Woher kennen Sie sich?« »Wir wohnten in der Nähe.« Sie sah mich prüfend an und ich merkte, dass ich noch mehr sagen musste. »Wir wohnten in der Nähe und haben uns kennengelernt und befreundet. Als junger Student war ich dann beim Prozess, bei dem sie verurteilt wurde. Wieso haben Sie Frau Schmidts Kassetten geschickt?« Ich schwieg. »Sie wussten, dass sie Analphabetin war, nicht wahr? Woher wussten Sie's?« Ich zuckte mit den Schultern. Ich sah nicht, was Hannas und meine Geschichte sie anging. Ich hatte Tränen in Brust und Hals und Angst, nicht reden zu können. Ich wollte vor ihr nicht weinen. Sie hat wohl gesehen, wie es um mich stand. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen Frau Schmidts Zelle. Sie ging voraus, drehte sich aber immer wieder um mir etwas zu berichten oder zu erklären. Hier habe es einen Anschlag von Terroristen gegeben. Hier sei die Näherei, in der Hanna gearbeitet hatte. Hier habe Hanna einmal einen Sitzstreik gemacht, bis die Streichung der Bibliotheksmittel korrigiert wurde. Hier gehe es zur Bibliothek. Vor der Zelle blieb sie stehen. Frau Schmidts hat nicht gepackt. Sie sehen die Zelle so, wie sie in ihr gelebt hat. Bett, Schrank, Tisch und Stuhl. An der Wand über dem Tisch ein Regal. In der Ecke hinter der Tür Waschbecken und Klo. Statt eines Fensters Glasbausteine. Der Tisch war leer. Im Regal standen Bücher, ein Wecker, ein Stoffbär, zwei Becher, Pulverkaffee, Teedosen, das Kassettengerät und in zwei niedrigen Fächern die von mir besprochenen Kassetten. »Es sind nicht alle«, die Leiterin war meinem Blick gefolgt, »Frau Schmidts hat immer einige Kassetten dem Hilfsdienst blinder Strafgefangener geliehen.« Ich trat an das Regal. Primo Levi, Elie Wiesel, Thaddäus Borowski, Jean Améry. Die Literatur der Opfer, neben den autobiografischen Aufzeichnungen von Rudolf Höss, Hannah Arendts Bericht über Eichmann in Jerusalem und wissenschaftliche Literatur über Konzentrationslager. Hat Hannah das gelesen? Sie hat die Bücher jedenfalls mit Bedacht bestellt. Ich habe ihr schon vor mehreren Jahren eine allgemeine KZ-Bibliografie besorgen müssen und dann hat sie mich vor ein oder zwei Jahren gebeten, ihr Bücher über Frauen in KZs zu nennen, Gefangene und Wärterinnen. Ich habe an das Institut für Zeitgeschichte geschrieben und eine entsprechende Spezialbibliografie geschickt bekommen. Nachdem Frau Schmidts lesen gelernt hat, hat sie gleich angefangen, über KZs zu lesen. Über dem Bett hingen viele kleine Bilder und Zettel. Ich kniete mich auf das Bett und las. Es waren Zitate, Gedichte, kleine Meldungen, auch Kochrezepte, die Hannah notiert oder wie die Bildchen aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnitten hatte. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Wolkenschatten fliehen über Felder. Die Gedichte waren alle voller Naturfreude und Sehnsucht. Und die Bildchen zeigten frühlingshellen Wald, blumenbunte Wiesen, Herbstlaub und einzelne Bäume, eine Weide am Bach, einen Kirschbaum mit reifen roten Kirschen, eine herbstlich gelb und orange flammende Kastanie. Ein Zeitungsfoto zeigte einen älteren und einen jüngeren Mann in dunklen Anzügen, die einander die Hand gaben. Und in dem Jüngeren, der sich vor dem Älteren verbeugte, erkannte ich mich. Ich war Abiturient und bekam bei der Abiturfeier vom Rektor einen Preis überreicht. Das war lange, nachdem Hanna die Stadt verlassen hatte. Hatte sie, die nicht las, die lokale Zeitung, in der das Foto erschienen war, damals abonniert? Jedenfalls musste sie einigen Aufwand getrieben haben, um von dem Foto zu erfahren und es zu bekommen. Und während des Prozesses hatte sie es gehabt. Dabei gehabt? Ich spürte wieder die Tränen in Brust und Hals. Sie hat mit ihnen lesen gelernt. Sie hat sich in der Bibliothek die Bücher geliehen, die sie auf Kassette gesprochen haben, und Wort um Wort, Satz um Satz verfolgt, was sie gehört hat. Das Kassettengerät hat das viele Ein- und Ausschalten, Vor- und Zurückspulen nicht lange ausgehalten, ging immer wieder kaputt, musste immer wieder repariert werden. Und weil es dafür Genehmigungen braucht, habe ich schließlich mitgekriegt, was Frau Schmitz macht. Sie wollte es zunächst nicht sagen, aber als sie auch zu schreiben begann und mich um ein Buch mit Schreibschrift bat, hat sie es nicht länger zu verbergen versucht. Sie war auch einfach stolz, dass sie es geschafft hatte und wollte ihre Freude mitteilen. Ich hatte, während sie sprach, weiter mit dem Blick auf die Bilder und Zettel gekniet und die Tränen niedergekämpft. Als ich mich umdrehte und aufs Bett setzte, sagte sie, sie hat so darauf gehofft, dass sie ihr schreiben. Sie bekam nur von ihnen Post. Und wenn die Post verteilt wurde und sie fragte, kein Brief für mich, meinte sie mit Brief nicht das Päckchen, in dem die Kassetten kamen. Warum haben sie nie geschrieben? Ich schwieg wieder, ich hätte nicht reden, ich hätte nur stammeln und weinen können. Sie ging zum Regal, griff eine Teedose, setzte sich neben mich und nahm ein gefaltetes Blatt aus der Tasche ihres Kostüms. Sie hat mir einen Brief hinterlassen, eine Art Testament. Ich lese Ihnen vor, was Sie betrifft. Sie faltete das Blatt auf. In der lila Teedose ist noch Geld. Geben Sie es Michael Berg. Er soll es mit den 7000 Mark, die auf der Sparkasse liegen, der Tochter geben, die mit ihrer Mutter den Brand der Kirche überlebt hat. Sie soll entscheiden, was damit geschieht. Und sagen Sie ihm, ich grüße ihn. Sie hatte mir also keine Nachricht hinterlassen. Wollte sie mich kränken? Wollte sie mich strafen? Oder war ihre Seele so müde, dass sie nur noch das Allernötigste hatte tun und schreiben können? Wie war sie all die Jahre? Ich wartete, bis ich weiterreden konnte. Und wie war sie die letzten Tage? Über viele Jahre hat sie hier gelebt, wie in einem Kloster, als hätte sie sich freiwillig hierher zurückgezogen, als hätte sie sich der hiesigen Ordnung freiwillig unterworfen, als sei die einigermaßen eintönige Arbeit eine Art Meditation. Bei den anderen Frauen, zu denen sie freundlich, aber distanziert war, genoss sie besonderes Ansehen. Mehr noch, sie hatte Autorität, wurde um Rat gefragt, wenn es Probleme gab. Und wenn sie bei einem Streit dazwischen ging, wurde akzeptiert, was sie entschied, bis sie sich vor einigen Jahren aufgab. Sie hatte immer auf sich gehalten, war bei ihrer kräftigen Gestalt doch schlank und von peinlicher, gepflegter Sauberkeit. Jetzt fing sie an, viel zu essen, sich selten zu waschen, sie wurde dick und roch. Sie wirkte dabei nicht unglücklich oder unzufrieden. Eigentlich war es, als hätte der Rückzug ins Kloster nicht mehr genügt. Als gehe es selbst im Kloster noch zu gesellig und geschwätzig zu, und als müsse sie sich daher weiter zurückziehen, in eine einsame Klause, in der einen niemand mehr sieht und Aussehen, Kleidung und Geruch keine Bedeutung mehr haben. Nein, dass sie sich aufgegeben hat, war falsch gesagt. Sie hat ihren Ort neu definiert, in einer Weise, die für sie gestimmt, aber die anderen Frauen nicht mehr beeindruckt hat. Und die letzten Tage? Sie war wie immer. Kann ich sie sehen? Sie nickte, blieb aber sitzen. Kann einem die Welt in Jahren der Einsamkeit so unerträglich werden? Bringt man sich lieber um, als aus dem Kloster, aus der Einsiedelei wieder in die Welt zurückzukehren? Sie wandte sich mir zu. Frau Schmitz hat nicht geschrieben, warum sie sich umgebracht hat, und Sie sagen nicht, was zwischen Ihnen beiden gewesen ist und vielleicht dazu geführt hat, dass Frau Schmitz sich in der Nacht vor dem Tag umbringt, an dem Sie sie abholen wollten. Sie faltete das Blatt zusammen, steckte es ein, stand auf und strich den Rock glatt. Mich trifft ihr Tod, wissen Sie. Und im Moment bin ich zornig auf Frau Schmitz und auf Sie. Aber gehen wir.« Sie ging wieder voraus, diesmal wortlos. Hanna lag auf der Krankenstation in einer kleinen Kammer. Wir konnten gerade zwischen Wand und Trage treten. Die Leiterin schlug das Tuch zurück. Hanna war ein Tuch um den Kopf gebunden worden, um das Kinn bis zum Eintritt der Todesstarre hochzuhalten. Das Gesicht war weder besonders friedlich noch besonders qualvoll. Es sah starr und tot aus. Als ich lange hinschaute, schien im toten Gesicht das Lebende auf, im Alten das Junge. »So muss es alten Ehepaaren gehen«, dachte ich, »für sie bleibt im alten Mann der Junge aufgehoben und für ihn die Schönheit und Anmut der jungen Frau in der Alten. Warum hatte ich den Aufschein vor einer Woche nicht gesehen?« Ich musste nicht weinen. Als die Leiterin mich nach einer Weile fragend ansah, nickte ich, und sie breitete das Tuch wieder über Hannas Gesicht.